ARD Sounds.
Lange scheint die sogenannte russische Schattenflotte unantastbar. Und dann beginnen europäische Staaten, einzelne Tanker festzusetzen. Und plötzlich verändert sich etwas an Bord dieser mysteriösen Schiffe. Ein riesiger Datensatz hält den Schatten über der Flotte jetzt auf. Es sind Daten, die zeigen, wie Russland strategisch auf den Druck des Westens reagiert. Daten, die sie gerne geheim gehalten hätten. Investigativjournalist Antonius Kempmann vom NDR recherchiert seit Jahren zur Schattenflotte. Ihm, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa, ist es gelungen, durch die Daten in das bisher geheime Innenleben der Tanker zu schauen. Dabei stellen sie fest, an Bord sind vermehrt Männer mit Kampferfahrung, die offenbar nicht nur die Schiffe schützen sollen. Und wie reagiert der Westen? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Kevin Ebert. Und heute ist Mittwoch, der 24. Juni. Hallo Antonius, schön, dass du da bist.
Hallo Kevin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist Dezember 2025. Da ist ein Tanker der russischen Schattenflotte fernab von dem Kriegsgebiet Ukraine-Russland, nämlich im Mittelmeer, von Drohnen angegriffen worden, von ukrainischen Drohnen. Wir konnten erstmals Sicherheitsleute identifizieren, die an Bord dieses Tankers gearbeitet haben. Das ist ein Mann, den haben wir intern Juri genannt, der heißt eigentlich anders. Hauptberuflich macht er Sicherheit auf Öltankern, also der ist sehr viel unterwegs, war auf vielen Fahrten unterwegs. Und er ist natürlich jetzt kein Freund dieser Angriffe gewesen. Und er hat es so geschildert, dass die Feinde dieses Schiff beschossen haben und dass seine Aufgabe war, den Impact auf das Schiff so gering wie möglich zu halten. Als wir mit Juri gesprochen haben, haben wir schon den Eindruck gewonnen, dass er sieht seine Aufgabe darin, vor allen Dingen die Crew zu disziplinieren und dafür zu sorgen, dass das Schiff sozusagen auf Kurs bleibt. Das heißt, er hat diese ganzen Ereignisse aus russischer Sicht geschildert. Diese Schattenflotte ist extra so angelegt, dass es sehr schwierig ist, Dinge über sie rauszufinden. In dieser Recherche konnten wir erstmals einen Überblick über das Personal der Schattenflotte bekommen. Wir konnten Besatzungen identifizieren, die an Bord von Schattenflottentankern waren, die in besondere Ereignisse verwickelt waren.
Antonius, das haben wir ja bei 11KM auch mit dir schon oft über die sogenannte russische Schattenflotte gesprochen und haben auch schon verschiedene Folgen dazu, die packen wir euch alle in die Shownotes. Und wir haben da natürlich auch immer erklärt, was hinter der Schattenflotte steckt. Vielleicht in wenigen Worten, kurz und prägnant, kannst du es nochmal sagen, was ist denn die russische Schattenflotte überhaupt?
Die russische Schattenflotte ist eine Flotte von Tankern, zu der wir so ungefähr 700 Öltanker zählen. Also seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist ja Russland mit vielen Sanktionen belegt. Und diese Schattenflotte ist ein Instrument, um diese gewaltigen Mengen Öl, die Russland aus dem Boden holt, unter Umgehung dieser Sanktionen in die Welt zu verkaufen und diese wichtige, sehr, sehr wichtige Einnahmequelle für Russland weiter am Sprudeln zu halten. Wir gehen davon aus, dass die Tanker der Schattenflotte monatlich so 7 bis 10 Milliarden US-Dollar in die russische Staatskasse spülen. Es geht also um wirklich viel Geld.
Und jetzt ist eben das Neue, dass ihr signifikante Informationen auch von Crews der Schattenflotte habt. Das ist hochspannend. Gerade aus so einer Recherchesicht, wie seid ihr da vorgegangen bei der Recherche? Weil das ist ja wirklich also ein Gefilde, in dem kann man jetzt nicht gerade irgendwie ganz frei fischen.
Genau so ist es. Das sind Schiffe, bei denen wir nie wussten, wer fährt da eigentlich drauf. Wir sind dann manchmal an die dänische Küste gefahren und haben uns die Tanker angeschaut, die sind dann vorbeigefahren. Aber wir hatten nie eine Möglichkeit, wirklich einen Blick auf diese Schiffe zu werfen. Durch einen Datensatz des Dossier Center, das ist eine NGO, die einem russischen Oppositionellen, Khodorkovsky, nahesteht, konnten wir nun auf einmal sozusagen diesen Schatten lüften und konnten über einen Zeitraum von fast 4 Jahren das komplette Personal sehen, das auf diesen Tankern ihren Dienst verrichtet. Mhm. Und dadurch konnten wir viele Informationen kriegen zu, welche Nationalitäten arbeiten auf den Schiffen, was für Ausbildung haben die, wer sind die Leute, die da sonst noch mitfahren, zusätzlich zu den Crews. Wie mit allen Datensätzen, mit denen wir arbeiten, ist die erste Aufgabe immer zu gucken, stimmen eigentlich diese Daten? Das heißt, wir suchen uns Dinge raus aus dem Datensatz, in diesem Falle Namen, persönliche Angaben und dann schauen wir erstmal, gibt es diese Person überhaupt? Gibt es dieses Schiff überhaupt? Ist dieses Schiff überhaupt da lang gefahren, wo der Datensatz behauptet, wo das lang gefahren ist? War es an diesem Tag in Suez? War es an diesem Tag in St. Petersburg?
Also ihr habt dann herausfinden können, wer da drauf ist. Das ist das eine. Dann wirklich mit den Leuten zu sprechen, ist das andere. Wie seid ihr mit der Crew in Kontakt gekommen?
Durch das Datenleck haben wir Namen und persönliche Informationen zu den Leuten gefunden und dann haben wir uns auf die Suche begeben, in öffentlich einsehbaren Datenbanken, in Social Media nach den Leuten zu suchen. Leute, die zu See fahren, haben wir jetzt gelernt im Zuge dieser Recherche, sind sehr aktiv bei Social Media. Man kann das vielleicht auch erklären. Es gibt wie immer tolle Dinge zu sehen, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, das Einlaufen in bekannte Häfen. Das heißt, das sind Leute, die oft auch, wahrscheinlich auch, um mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben, Dinge posten im Internet. Und deswegen konnten wir dann auch diese Daten, die wir da hatten, so dann auch verifizieren, dass wir geschaut haben, sind diese Daten, die wir da finden in dem Datensatz, können wir die verifizieren durch Social-Media-Profile zum Beispiel. Wenn wir in den Daten gesehen haben, irgendeine Crew ist eingelaufen in einem indischen Ölhafen, finden wir dazu entsprechende Bilder und alle Überprüfungen, die wir gemacht haben, haben das dann auch immer bestätigt. Wir sehen dann genau, eine Person dieses Namens läuft an dem Tag in den Hafen ein, hat ein Bild gepostet, sagt endlich in Suez. Das war auch eine Möglichkeit für uns, die Angaben in diesem Datensatz zu überprüfen, ob sie denn tatsächlich stimmen.
Also Schattenflotte, der Name, der sagt ja schon recht viel aus. Es gibt einige dunkle Flecken, man weiß vielleicht nicht ganz so viel. Was wissen wir jetzt aber mehr?
Also was wir sehen durch diesen Datensatz ist, dass die Schattenflotte ein ganz faszinierendes, reaktives Gebilde ist. Also diese große Flotte an Tankern, die passt sich unheimlich schnell neuen Gegebenheiten an. Die ist total agil, gerade weil sie so wichtig ist für Russland. Wir sehen das zum Beispiel bei der Entwicklung mit den Sicherheitsleuten. In den ersten Jahren, die wir uns angeschaut haben, also 2023 und 2024, da haben wir ganz vereinzelte Fahrten der Schattenflotte, wo mal ein oder zwei Sicherheitsleute an Bord sind. Aber das ist ein absolutes Randphänomen, das ist nicht wichtig. Und ab Beginn des Jahres 2025, da nehmen die Fahrten, auf denen Sicherheitsleute eingesetzt sind, plötzlich sprunghaft zu. Und das ist nach unserer Lesart die Reaktion der Schattenflotte darauf, dass sie auf einmal strenger kontrolliert werden von westlichen Staaten, also dass europäische Staaten anfangen, Tanker zu kontrollieren, zu boarden, teilweise festzusetzen, auch die Crews mal zu verhaften. Also das sehen wir als unmittelbare Reaktion darauf.
Und wie ist es jetzt?
Jetzt ist es so, dass es etwas schwieriger zu sehen ist. Also auch da sieht man wieder, die Schattenflotte reagiert. Wir haben in den Daten eine starke Abnahme der Sicherheitsleute gesehen und haben uns gewundert, haben gesagt, warum spielen die jetzt irgendwie eine geringe Rolle, bis wir erstmal verstehen mussten, die werden jetzt anders belabelt, die heißen jetzt eher Passagiere, die heißen jetzt nicht mehr Sicherheitsleute. Also sie werden in den Crewlisten anders geführt, aber nach wie vor arbeiten Sicherheitsleute auf diesen Tankern.
Und diese Sicherheitsleute, sind die denn bewaffnet?
Das haben wir uns natürlich auch gefragt und dazu haben wir unterschiedliche Angaben gehört. Wir haben viel mit westlichen Sicherheitsbehörden gesprochen, die sagen, dass sie Erkenntnisse dazu haben, dass die bewaffnet sind. Wir haben da mit einigen Sicherheitsleuten selber gesprochen, die haben gesagt, dass sie auf den allermeisten Fahrten nicht bewaffnet sind. Wir haben mit Crews gesprochen, also mit ganz normalen Seeleuten aus Indien oder aus Pakistan und da haben wir ganz unterschiedliche Angaben gehört. Da haben die meisten uns eigentlich gesagt, dass ihrer Ansicht nach die Sicherheitsleute nicht bewaffnet sind. Einige haben aber auch gesagt, sie hätten auch mal eine Waffe gesehen. Also das ist eine Frage, die wir nicht letztlich endgültig klären konnten. Was wir aber wissen, ist, dass die allermeisten dieser Sicherheitsleute einen militärischen Hintergrund haben oder so, einen Sicherheitshintergrund haben. Das heißt, das sind Leute, die zu großen Teilen mal zu irgendeiner Zeit in ihrem Leben im russischen Militär waren. Das sind Leute, die in diesen PMCs, diesen Private Military Contractors gearbeitet haben. Da ist die bekannteste ja die Wagner-Gruppe gewesen, die auf der ganzen Welt in Afrika zum Beispiel Einsätze gemacht hat im Sinne Russlands. Das heißt, auf jeden Fall Leute, die wissen, wie man mit einer Waffe umgeht.
Also die Stimmung auf den Schiffen der Schattenflotte, die verändert sich. Ich glaube, das können wir mal festhalten. Du hast erzählt, dass bis Ende 2024 eigentlich kein bewaffnetes Sicherheitspersonal auf den Schiffen der Schattenflotte war und dass das dann plötzlich angestiegen ist. Vielleicht gehen wir nochmal da den Schritt zurück. Woran könnte das liegen, dass es überhaupt zu diesem Anstieg kam?
Also es gibt die westlichen Staaten, die Ostseeanrainer, die entwickeln zu Beginn Ende 24 so einen neuen Umgang mit der Schattenflotte.
Schon wieder ist ein Kabel in der Ostsee beschädigt und schon wieder war ein Schiff verdächtig nahe an der betroffenen Stelle unterwegs. An einen Zufall glauben die finnischen Ermittler deshalb nicht. Der Öltanker Eagle S steht im Verdacht, den Schaden an der Stromleitung Estlink 2 zwischen Finnland und Estland verursacht zu haben.
Finnland setzt das Schiff fest. Und das ist das erste Mal, dass ein russischer Schattenflotte-Tanker überhaupt festgesetzt wird. Und in der Folge, vielleicht auch ermutigt davon, fangen dann andere Länder an, wie zum Beispiel Frankreich oder Estland, später dann auch Großbritannien, auch mit Hubschraubern an diese Tanker ranzufliegen und dann in so sehr medienwirksamen Operationen Spezialkräfte auf die Tanker runterzulassen und dann die Kontrolle über diese Schiffe zu übernehmen. Mittlerweile gibt es eine Liste von fast 10 Ländern, die Tanker der russischen Schattenflotte beschlagnahmt oder zumindest angehalten haben. Und das ist natürlich eine Bedrohung für die Schattenflotte, dass sie auf einmal sozusagen kritischer und härter angefasst wird. Und darauf muss sie reagieren. Und die Reaktion darauf, das sind diese Sicherheitsleute unserer Meinung nach.
Und was machen die an Bord?
Unsere Recherchen haben uns darin bestärkt zu sagen, die haben eigentlich zwei Funktionen gleichzeitig. Sie wirken nach innen und nach außen. Sie disziplinieren die Crew und verhindern, dass die Crew vorschnell kooperiert mit westlichen Staaten. Also was relativ erwartbar ist, so für einen Schattenflottetanker, ist, dass bei der Vorbeifahrt an einem westlichen Staat sich die Küstenwache meldet und sagt, wir hätten jetzt gerne die Papiere oder wir brauchen Angaben von Ihnen über die Ladung oder so und so weiter. Und da gibt es immer verschiedene Arten, wie man darauf reagiert. Man kann entweder kooperieren oder man kann auch einfach versuchen, nicht zu kooperieren und einfach weiterzufahren. Auch dieser Juri, von dem wir vorhin einmal sprachen, hat uns von zwei Ereignissen erzählt, wo zwei Schattenflottetanker angesprochen wurden. Und in dem einen Ereignis, da hat dann der Kapitän kooperiert mit den Behörden und hat sozusagen diese Kontrolle erlaubt. In einem anderen Fall hat der Kapitän einfach Vollgas gegeben und hat versucht, sich der Maßnahme zu entziehen. Und aus Juris Sicht war die zweite Option die richtige, dass er gesagt hat, also so musst du es machen, du musst dann also gar nicht kooperieren, wegfahren, sozusagen entzieh dich dem und so. Das war ganz klar seine Marschroute.
Gibt's denn auch noch andere Quellen, vielleicht Personen, die euch noch erzählt haben, wie es auf diesen Schiffen zugeht, jetzt mal abgesehen von den Crews, mit denen ihr gesprochen habt?
Es gibt nur sehr wenige Leute, die überhaupt Kontakt haben und Einblick haben in das Leben auf diesen Schattenflottetankern. Und eine kleine Gruppe, die das aber doch hat, das sind Lotsen, die an verschiedenen Stellen auf der Welt, also an schwierigen Meerespassagen an Bord gehen, um den Tankern zu helfen, also zum Beispiel durch Meerengen oder durch sehr flache Stellen durchzunavigieren. Lotsen sind immer Leute von vor Ort, die sich auskennen mit den lokalen Begebenheiten. Die gehen dann für einige Stunden an Bord und helfen dem Kapitän, schwierige Meerespassagen zu navigieren. Und diese Lotsen kriegen kurz einen Einblick in das Leben auf dem Schiff und in die Kontrollstrukturen. Und die haben uns erzählt, dass dieses plötzliche Auftauchen der Sicherheitsleute die Hierarchien auf dem Schiff total verändert hat. Also das Normale ist ja, der Kapitän ist sozusagen der Chef von allem, der trifft die letzten Entscheidungen auf dem Schiff, der ist der Ansprechpartner. Und dann erzählten uns die Lotsen, gibt es auf einmal diese neue Gruppe von Sicherheitsleuten, die sehr autoritär auftreten und die in der Wahrnehmung der Lotsen sogar noch in der Hierarchie über dem Kapitän stehen. Die also dem Kapitän sagen, was er zu tun hat, welche Route er zu fahren hat, was er auf Funksprüche zu antworten hat und so weiter. Das heißt, für die Lotsen war das immer klar, das sind die neuen Chefs an Bord, das sind die, die die Richtung vorgeben.
Ach, spannend. Kann man so weit gehen und sagen, Juri ist jemand, der seitens Russland da installiert wurde auf diesem Schiff, um da eben russische Politik und Interessen aktiv durchzusetzen?
Genau so interpretieren wir das und immer in diese beiden Richtungen. Also zum einen auf die Crew einzuwirken und dafür zu sorgen, dass sozusagen die Marschrichtung durchgehalten wird, dass man nicht kooperiert und die Crew sozusagen auf Linie zu halten. Und zum anderen aber nach außen klar zu machen, dass eine Kontrolle dieser Schiffe nur mit einem gewissen Risiko und auch mit einer Aufwendung von Kräften also möglich ist. Das heißt, es erhöht den Preis der Kontrollen für die westlichen Staaten. Dann muss man diese Kontrolleinsätze natürlich völlig anders absichern, weil es ja nicht auszuschließen ist, dass es da zu einer Konfrontation kommen kann. Das heißt, der Aufwand, solche Schiffe zu kontrollieren, wird exponentiell größer, weil man jetzt immer sozusagen auch mit Einheiten der Marine diese Einsätze absichern muss. Also der Einsatz von ein oder zwei Sicherheitsleuten an Bord eines Tankers kann einen Riesenunterschied machen in der Frage, wie gehen wir mit diesen Tankern um.
Habt ihr denn, Antonius, auch die russischen Behörden konfrontiert und um ein Statement gebeten?
Ja, natürlich. Wir haben das ja in einer internationalen Kooperation recherchiert, dieses Thema. Und wir haben mit allen Partnern gemeinsam natürlich verschiedene Stellen in Russland angefragt dazu und haben um Stellungnahme gebeten, auch um unsere Rechercheergebnisse nochmal gegenzuchecken. Auf diese Anfrage haben wir aber keine Antwort bekommen.
Also ich glaube, wir können festhalten, Russland will es dem Westen schwerer machen, die Schiffe der Schattenflotte zu kontrollieren beziehungsweise dann zu beschlagnahmen. Aber vor ein paar Tagen hat Großbritannien ja gerade erst wieder ein Schiff geentert, der Schattenflotte.
Auf der Social-Media-Plattform X schrieb der britische Labour-Premierminister Keir Starmer, er habe die Streitkräfte in den frühen Morgenstunden angewiesen, einen Öltanker der russischen Schattenflotte abzufangen, der versucht habe, den Ärmelkanal zu durchqueren. Der Premier postete auch ein Video, das zeigt, wie die Soldaten sich in der Dunkelheit aus einem Helikopter über dem Schiff abseilen und es schwer bewaffnet stürmen.
Also geht die russische Strategie doch nicht so auf, frage ich mich da.
Also ja und nein. Wir müssen jetzt einen kleinen Exkurs machen, wann es möglich ist, ein Schiff zu entern. Ich versuche das so schlank wie möglich zu machen, aber es ist sehr interessant.
Ja.
Es gibt ein grundlegendes Prinzip in der internationalen Schifffahrt. Und das heißt, jedes Schiff, was sich auf friedlicher Durchfahrt befindet, darf erstmal überall langfahren. Vorausgesetzt, dieses Schiff hat die Flagge eines Landes. Das heißt, das ist ein Recht, was sich Länder gegenseitig geben. Das gilt nicht originär für Schiffe. Ich kann also jetzt nicht einfach in ein Schiff steigen und losfahren und sagen, ich habe das Recht auf friedliche Durchfahrt, sondern es gibt einen großen Vertrag, der heißt UNCLOS, wo sich alle Staaten gegenseitig das Recht einräumen und sagen, wenn ein Schiff deine Flagge trägt, dann darf es bei uns erstmal durch alle Gewässer friedlich durchfahren. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn ein Schiff keine Flagge hat, dann hat es dieses Recht auf friedliche Durchfahrt nicht. Das heißt, wenn ein Staat, der einen Tanker kontrollieren möchte, wenn der Hinweise darauf hat, dass dieses Schiff gar nicht richtig beflaggt ist, dann gibt es ein kurzes Fenster, wo es sagen kann, hier könnte ich eine Kontrolle machen, hier könnte ich sogar an Bord gehen. Denn nach Seerecht ist es so, wenn ich an Bord gehen möchte eines Schiffes, dann brauche ich dafür die Zustimmung des Flaggenstaates. Ohne ist es nicht möglich.
Okay, und wenn ein Schiff keine Flagge hat, dann entfällt natürlich auch diese Zustimmungsklausel, weil es keine Flagge gibt.
Genau so ist es. Und in diesem Fall dieses Tankers Smyrtos, der im Ärmelkanal von den Briten angehalten wurde, da ist es so, kurz vor dieser Maßnahme hat der Flaggenstaat, in diesem Fall war das Kamerun, eine Veröffentlichung rausgegeben, hat gesagt, folgende Schiffe sind jetzt nicht mehr bei uns beflaggt. Und in dieser Liste war auch die Smyrtos. Das heißt, Kamerun hat der Smyrtos die Flagge entzogen und kurz danach haben die Briten zugeschlagen und haben die Gelegenheit genutzt und haben diesen Tanker betreten. Denn es ist schon noch so, dass die Staaten versuchen, wenn es möglich ist, sich an die Regeln dieses Seerechts zu halten. Was interessant ist, dass das doch noch so eine bindende Wirkung hat. Das heißt, man wartet eher, bis ein Schiff vorbeikommt, wo etwas mit der Flagge nicht stimmt, bevor man dann eine Maßnahme macht. Also die eigentliche Ursprungsidee war ja, nichts von dieser Schattenflotte sollte eine Verbindung zu Russland haben, um nicht unter diese Sanktionen zu fallen. Das heißt, die Flagge war nicht russisch, die Crew war nicht russisch, der Eigentümer war nicht russisch, die Versicherung war nicht russisch. So, also offiziell keine Verbindung nach Russland. Das heißt, das Schiff kann einfach frei über die Weltmeere fahren. Jetzt aber, wo vermehrt Druck auf die Schattenflotte ausgeübt wird, wo Schiffe angehalten werden, wo Schiffe auf einmal angegriffen werden oder so weiter, da muss sich Russland fragen, sind diese Schiffe nicht sicherer, wenn wir sie unter unseren Schutz nehmen? Wenn wir also zum Beispiel die russische Flagge dranhängen, wenn wir russische Crews draufpacken? Eine Reaktion auf den zunehmenden Druck auf die Schattenflotte, die wir sehen, ist, dass die Crews auch viel russischer werden.
Genau, du hast ja schon gesagt, als Reaktion eben auf diesen zunehmenden Druck des Westens, welche Daten konntet ihr denn finden, die diese Veränderung belegen?
Wir haben uns das einmal bei so den Kapitänen und den ersten Offizieren uns angeschaut. Das erste Jahr in unserem Datensatz, also 2023, da sind nicht mal ein Drittel der Kapitäne russischer Nationalität. Und dann Ende 25, also nur knapp zwei Jahre später, da sind auf einmal fast 80% der Kapitäne schon russisch. Bei allem, was wir so aus den Sicherheitsbehörden hören, ist es so, wenn dieses Schiff erkennbar Russland untersteht, dann gibt es eine größere Zurückhaltung beim Umgang mit diesem Schiff.
Ich frage mich, was ist denn, wenn ein Schiff unter der russischen Flagge fährt? Weil offensichtlich hat ja die russischen Sicherheitsleute schon, so klingt es zumindest, eine Art Abschreckungspotenzial auf westliche Behörden. Also warum fahren die Schattenflotte-Schiffe nicht einfach relativ offensiv unter russischer Flagge?
Das ist eine sehr gute Frage. Die russische Flagge bietet auf jeden Fall einen Schutz, weil klar ist, da sind Staaten viel vorsichtiger. Und es ist auch klar, dass Russland natürlich nie zustimmen wird, dass diese Tanker dann gebordet werden zum Beispiel. Das heißt, das könnte jetzt sozusagen die naheliegende Lösung sein, dass man sagt, wir kleben einfach 700 russische Flaggen auf die Schattenflotte, dann ist alles gut. Allerdings ist es ja auch so, dass Russland sich gerade im Krieg mit der Ukraine befindet und Russland mit vielen Sanktionen belegt ist, und die Schattenflotte jetzt auf einmal russisch zu machen, erkennbar russisch zu machen, hätte zwei große Nachteile. Zum einen machen sich die Tanker damit natürlich auch zur Zielscheibe für ukrainische Angriffe.
Führerlos treibt der havarierte russische Tanker Arctic Metagas im Mittelmeer, seit er vor fast zwei Wochen beschädigt wurde. Moskau wirft der Ukraine vor, das Schiff mit Drohnen attackiert zu haben. EU und USA rechnen es der sogenannten russischen Schattenflotte zu.
Und zum anderen ist es so, dass durch dieses doch mittlerweile sehr große Sanktionsregime, mit dem Russland jetzt zu kämpfen hat, dass also viele westliche Staaten Russland mit umfassenden Sanktionen belegt haben, wird es für diese Schiffe dann auch noch schwerer, Dienstleistungen einzukaufen, also was jedes Schiff braucht, so wie jedes Auto. Das muss in die Wartung, das braucht ein Ersatzteil, das muss tanken, das muss auch ganz einfach Essen kaufen. Also die Crews müssen versorgt werden. Und in dem Augenblick, wo ein Schiff unter dieses Sanktionsregime fällt, ist es schwieriger, einfach die grundlegenden Dinge, die ein Schiff tun muss, zu tun. Das wird einfach, das Leben wird komplizierter für ein Schiff.
Also es wird komplizierter, deswegen hat man ja eigentlich diese Schattenflotte überhaupt erstmal aus dem Boden gestampft. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht aber schon, um das nochmal festzuhalten, dass die russische Flagge schon auch, wie du sagst, Schutz gewährleisten kann.
Die russische Flagge bietet auf jeden Fall erstmal Schutz. Das ist auch etwas, was wir jetzt gerade sehen in europäischen Gewässern. Nach diesem Vorfall im Ärmelkanal, wo dieses Schiff, was dann ohne Flagge fuhr, gestoppt wurde.
Okay, also wir sitzen ja jetzt hier zusammen 6 Tage nach der Festsetzung des Myrtos. Wie viele Schiffe, Antonius, fahren denn jetzt aktuell durch den Kanal?
Also wir können das hier einmal ja live schauen. Wir haben uns so einen Tracker gebaut, wo wir sehen, wo die 700 Tanker der Schattenflotte gerade auf den Weltmeeren unterwegs sind. Wir können sehen, ob sie fahren oder ob sie stehen und in welche Richtung sie fahren. Und da habe ich jetzt hier so einfach eine Europakarte vor mir und sehe ganz viele Punkte mit Pfeilen, da sehe ich, in welche Richtung diese Schiffe fahren. Und da sieht man seit dieser Beschlagnahmung dieses Tankers durch die Briten am 13. Juni, also in der Nacht, da haben wir eine sofortige Reaktion gesehen, dass die anderen Tanker, die in der Nähe waren, alle abdrehen, um nicht auch in eine Maßnahme zu geraten. Und seitdem ist es so, dass kein einziger Tanker der Schattenflotte mehr durch den Ärmelkanal gefahren ist.
Auch jetzt nicht.
Auch jetzt nicht. Die einzigen Tanker, die durchgefahren sind, sind Tanker, die unter russischer Flagge fahren, die eine andere Sicherheit haben. Aber die Tanker, die wir sonst immer sehen, die unter diesen Flags und Convenience fahren, sei es Palau oder Barbados oder Kamerun, die fahren jetzt alle drumherum. Ich kann hier mal zählen. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir haben jetzt so ungefähr 16 Tanker, die jetzt den Umweg gerade fahren, aktuell rund um die britischen Inseln, die also an der Westküste Irlands und Schottlands vorbeifahren, also sozusagen im Atlantik, also nicht den Weg über den Ärmelkanal wählen. Und nur ein einziges Schiff gerade, was unter russischer Flagge fährt, die Forwarder, die fährt gerade durch den Ärmelkanal. Aber normalerweise ist der Ärmelkanal proppenvoll mit Tankern. Das ist eine der meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen. Und die Schattenflotte meidet diesen Ärmelkanal gerade wie der Teufel das Weihwasser.
Und diese ganzen Schiffe, was hast du gezählt? Ich glaube 12 oder so?
16, glaube ich.
Genau, diese ganzen 16 Schiffe, die jetzt da am Westen entlang tuckern, der britischen Inseln, die nehmen jetzt alle diesen Aufwand in Kauf und diesen Umweg von, wie viele Stunden sind denn das?
Also das sind mindestens 1,5 Tage, haben wir ausgerechnet, je natürlich noch ein bisschen
einiges.
Nachströmung. Genau, das ist, und also jeder Tag kostet Geld, Treibstoff ist teuer, die verbrauchen ja Unmengen an Treibstoff, diese Schiffe, das wird ja nicht in Litern oder Gallonen gerechnet, sondern in Tonnen. Also das sind Tonnen und Tonnen an Treibstoff, die da anfallen. Wir haben geschätzt so ungefähr 80.000 Euro für einen durchschnittlichen Tanker mehr Kosten durch diesen Umweg. Logistisch ist das alles eine noch größere Herausforderung.
Ja, also Russland nimmt teure Umwege für seine Schattenflotte in Kauf und hat auf ihren Schiffen jetzt immer mehr Sicherheitskräfte mit an Bord, um den Westen abzuschrecken. Der internationale Druck, der scheint also Wirkung zu zeigen, verbuchen die westlichen Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, das als Erfolg.
Wir haben uns im politischen Berlin umgehört, wie der Blick aktuell gerade auf die Schattenflotte ist. Da haben wir mit Marc Henrichmann gesprochen, der ist Parlamentarier für die CDU und der hat eine sehr besondere Stellung im Bundestag, weil er Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums ist für die Kontrolle der Nachrichtendienste. Das heißt, das ist jemand, der, glaube ich, einen sehr informierten Blick hat auf die Schattenflotte und der sieht die aktuellen Veränderungen schon auf Antwort auf diesen zunehmenden Druck, der auf der Schattenflotte lastet.
Dass Russland jetzt bewaffnetes Personal einsetzt, um Crews zu disziplinieren oder gleich auf eigenes Personal setzt, zeigt auch da, wie kritisch die Situation für Putins Russland gerade ist.
Wir haben einmal mit einer großen europäischen Reederei gesprochen und da wurde auch nochmal klar, dass natürlich auch europäische wirtschaftliche Interessen im Hintergrund stehen. Da sagte ein Vertreter einer großen Reederei zu uns, er sagte, na, was meint ihr denn, was passiert, wenn wir jetzt anfangen, hier die russischen Tanker anzuhalten, dann dauert es eine Viertelstunde und dann werden unsere Schiffe in der Straße von Malakka angehalten. Mhm. Das heißt, Staaten sind sehr vorsichtig darin, in diesen internationalen Schiffsverkehr einzugreifen, weil der natürlich unheimlich wichtig ist für die Weltwirtschaft, wie wir jetzt auch gerade im Iran-Krieg sehen. Da haben alle sehr spitze Finger.
Mhm. Aber so eine ganz klare Strategie, so hört sich das nicht an. Du als jemand, der sich echt gut damit auskennt und schon viel dazu recherchiert hat, würdest du sagen, es braucht aber eine klare Linie, eine einheitliche europäische Strategie?
Das ist eine komplexe Lage. Wir wissen, wie sensibel Energieverfügbarkeit ist für alle Staaten und wie sensibel auch Staaten auf Veränderungen im Ölpreis reagieren. Das heißt, es könnte auch so eine Art Kompromiss sein, dass man sagt, wir setzen einzelne Nadelstiche, wir machen diesen Handel etwas unattraktiver, etwas teurer. Aber wir gehen jetzt nicht so weit, die Ostsee zu blockieren für diese Schiffe, denn dann würde auf einmal doch eine gehörige Menge Öl auf dem Weltmarkt fehlen. Das könnte zu unvorhersehbaren Konsequenzen führen. Also das ist so etwas ein Tanzen auf dem Eis und ich glaube, der Versuch, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun.
Lass uns mal, Antonius, vor die eigene Haustür blicken. Also auch Deutschland grenzt an Meere und auch viele dieser russischen Schiffe sind vor allem in der Ostsee unterwegs. Die Bundesregierung hat an sich bisher ja keinen Tanker der Schattenflotte beschlagnahmen lassen. Jetzt hat Bundeskanzler Merz aber gerade Folgendes angekündigt.
Wir verstärken den Druck auf Russland. Wir gehen robuster gegen die russische Schattenflotte vor.
Welche Rolle spielt Deutschland in diesem ganzen Konflikt um die Schattenflotte?
Die Ankündigung, die gibt es. Wir werden das einfach beobachten müssen, dass wie groß der politische Wille da wirklich ist, in die Auseinandersetzung zu gehen. Das kann man zurzeit noch nicht absehen. Aber was man sagen kann, es ist so, dass Deutschland bisher noch kein einziges Schiff beschlagnahmt hat. Deutschland hat bisher einem Tanker die Einfahrt verweigert in Küstengewässer. Das war im Januar dieses Jahres. Das war so ein Anfang mal, auch mal sozusagen die eigenen Muskeln spielen zu lassen. Da war ein Tanker, bei dem stimmte wirklich gar nichts. Die Kennnummer des Schiffes war falsch, die Flagge stimmte nicht. Und da hat dann die Bundespolizei ein Betretungsverbot ausgesprochen für deutsche Gewässer. Und das Schiff ist dann einfach umgedreht kurz vor der Einfahrt in deutsche Gewässer und ist wieder verschwunden.
Es kam nicht zur Konfrontation.
Das war, glaube ich, genau auch diese deutsche Politik, dass man die vorher angefunkt hat und gesagt hat, wenn ihr in unsere Gewässer fahrt, dann gibt es sozusagen eine Maßnahme und dazu ist es dann gar nicht gekommen. Das heißt, der Wunsch scheint ja schon gewesen sein, es gar nicht zu dieser Konfrontation kommen zu lassen. Und laut Analysten, mit denen wir gesprochen haben, ist es zurzeit sogar so, dass die Tanker der Schattenflotte bevorzugt die Route durch deutsche Gewässer nehmen, wenn sie durch die Ostsee fahren, weil sie zum Beispiel in schwedischen Gewässern mehr Druck zu erwarten haben und härtere Kontrollen von Schweden. Das heißt, es scheint gerade so zu sein, dass die deutschen Gewässer zur bevorzugten Route der Schattenflotte geworden sind. Robin Wagner, der ist Parlamentarier von den Grünen, beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den Schattenflotten und macht auch die maßgeblichen Anträge zur Schattenflotte im Bundestag. Der hat einen Begriff geprägt, der sagt, Nord- und Ostsee dürfen kein Safe Space für Schattentanker sein.
Die Tanker steuern jetzt schon bewusst die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone an, weil sie in Deutschland weniger zu befürchten haben als bei unseren Partnerländern.
Er sieht eine Entwicklung, dass die Tanker der Schattenflotte jetzt vermehrt durch deutsche Gewässer fahren, um zum Beispiel schwedische Kontrollen zu umgehen. Und da fordert er viel entschlosseneres Handeln der Bundesregierung gegen die Schattenflotte.
Wenn wir internationales Seerecht und wenn wir deutsche Sicherheit ernst nehmen, erwarte ich konsequentes Handeln der Bundesregierung. Bundespolizei und Marine könnten mehr tun. wären auch bereit, mehr zu tun, aber dafür brauchen sie den klaren politischen Auftrag der Bundesregierung.
Wir haben auch mit verschiedenen Sicherheitsbehörden in Deutschland, aber auch in Europa gesprochen, zu der sozusagen der Mechanik des Umgangs mit der Schattenflotte, also genau zu diesen Kontrollen, wie muss man sich das vorstellen, wie werden die vorbereitet, wie werden die abgesichert, und jede Maßnahme, die man ergreift, man muss hundertprozentig sicherstellen können, dass die Maßnahme erfolgreich zu Ende geht. Das heißt, wenn man ein Schiff auffordert zu stoppen, muss man in der Hinterhand die Mittel dafür haben, um das Schiff dort auch wirklich zu stoppen, wenn es weiterfahren sollte. Das heißt, im Hintergrund muss eine viel größere, wahrscheinlich eine Marineeinheit liegen, die im Zweifel dieses Schiff auch gewaltsam stoppen kann. Wir sehen es ja zum Beispiel bei Frankreich und Großbritannien, die gehen immer mit Spezialkräften an Bord. Also das sind sozusagen hoch ausgerüstete Krieger, die da an Bord gehen. Das ist keine Küstenwache-Kontrolle mehr, wo einmal die Fahrzeugpapiere angeguckt werden, sondern da gehen gleich Spezialkräfte an Bord, die sich von Kampfhubschraubern abseilen. Also diese Eskalationsspirale, die wirkt, und das erfordert halt auch, dass die kontrollierenden Staaten dann sozusagen immer gleich das große Besteck auspacken und da nicht einfach nur einmal nach den Papieren fragen können. Sicherlich ist Deutschland dazu in der Lage. Die Frage ist mal, wie verteilt man seine Ressourcen? Also wenn man jetzt 2 bis 3 Schiffe braucht für so eine Kontrolle, dann ist die Frage, wie viele Kontrollen kann man davon eigentlich machen? Also das ist dann irgendwann eine Frage sozusagen des Ressourceneinsatzes. Aber die Möglichkeit haben, glaube ich, alle europäischen Staaten, diese Schiffe anzuhalten. Das ist dann rein eine Frage, wie oft kann man diese Kontrollen dann halt in der Form machen? Und wie stark ist das politisch eigentlich gewollt?
Antonius, am Ende habe ich die Frage der Fragen für dich. Wir haben ja immer wieder jetzt schon drüber gesprochen, dass die Schattenflotte immer sichtbarer, also weniger schattig wird. Aber du sagst auf der anderen Seite, das ist ein sehr reaktives Gebilde, so ein kleiner Mikrokosmos, der sich immer verändern kann. Trotzdem ist das, was wir jetzt erleben, diese ganze Entwicklung, die Kontrollen, der Druck des Westens, die Reaktion Russlands, ist das der Anfang vom Ende der Schattenflotte?
Also wir glauben nicht, dass es das Anfang vom Ende ist, denn die Schattenflotte erfüllt eine ganz zentrale Aufgabe für Russland. Sie exportiert russisches Öl und dadurch ist sie für die russische Staatskasse extrem wichtig. Russland ist auf diese Schiffe angewiesen.
Auch für die Kriegskasse?
Auch für die Kriegskasse natürlich, genauso ist es. Russland ist gerade in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, jetzt nach einem jahrelangen Krieg gegen die Ukraine und steigenden Zinsen und schwindenden Exporten. Das heißt, das ist wirklich eine Lebenslinie für den russischen Staat. Und deswegen glauben wir, dass es die Schattenflotte in irgendeiner Form immer geben wird, denn dieses Öl muss verkauft werden. Und es gibt auch Leute auf der Welt, die dieses Öl kaufen, wie zum Beispiel indische Kunden und chinesische Kunden. Was man aber sagen muss, ist, dass das Geschäftsmodell Schattenflotte dadurch sehr viel teurer und auch unattraktiver für Russland wird. Wenn also die Planbarkeit fehlt, wenn man nicht mehr sicher sein kann, dass eine Öllieferung wirklich ankommt, dann ist es natürlich viel schwieriger, dafür Abnehmer zu finden. Es ist schwieriger, diese Ladung zu versichern. Es ist natürlich auch immer schwieriger, Crews zu finden, wenn die Crews damit rechnen müssen, dass sie ständig in irgendwelche Beschlagnahmungen geraten. Das heißt, das wird weiter ein Katz-und-Maus-Spiel bleiben. Es wird immer wieder den Versuch geben, die Schattenflotte einzuhegen. Es wird immer wieder eine Reaktion geben. Vielleicht ist es auch irgendwann keine Schattenflotte mehr, sondern nur noch eine Flotte. Aber dass es diese Hunderte von Schiffe braucht, um diese riesigen Mengen russischen Öls in die Welt zu verkaufen, das ist, glaube ich, unbestritten. Es gibt zurzeit keine Alternative dazu. Deswegen glauben wir, dass uns diese Flotte noch eine ganze Weile begleiten wird.
Und dann wahrscheinlich auch du uns in diesem Podcast. Schön, dass du da warst. Wie immer sehr spannend mit dir und danke, dass du die Recherchen geteilt hast.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das ist nicht die erste Folge mit Antonius Kempmann aus der NDR-Investigation zur Schattenflotte. Er hat gemeinsam mit Benedikt Strunz in einer europäischen Kooperation für diese Folge recherchiert, geleitet von Follow the Money aus den Niederlanden. Und wenn ihr nochmal richtig tief rein wollt, dann verlinken wir euch alle 11 KM-Folgen zum Thema in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr 11 KM weiterempfehlt, euren Freunden, der Family oder auch Kolleginnen und Kollegen, und folgt uns gerne hier rein bei ARD Sounds oder wo ihr sonst 11 KM hört. Autor dieser Folge ist Jonas Helm. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Christine Frey, Christiane Gerhäuser-Kamp und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumi Kolib. 11 KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Kevin Ebert und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, Dann empfehle ich euch noch einen anderen Podcast. 6.30 heißt er, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. Um die 20 Minuten gibt's da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Aber da wird nicht einfach nur steif vorgelesen, sondern die Hosts, die sprechen auch mal, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und manchmal wird's persönlich, manchmal witzig und manchmal sogar emotional. Ich mag sehr gerne. Den Link zum 6.30 Podcast, den packen wir euch in die Shownotes.